Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, historischen und politischen Rahmen einzubetten. Und heute werden wir über das brandaktuelle Klimawandelgutachten vom Internationalen Gerichtshof sprechen. Wir, das bin nicht nur ich, sondern auch meine liebe Freundin und ehemalige Kollegin, die Jane Alice Hofbauer. Sie ist Völkerrechtlerin an der Universität der Bundeswehr in München und kennt sich mit dem Umweltvölkerrecht und dem Internationalen Gerichtshof sehr, sehr gut aus, weswegen ich sie gefragt habe, ob sie spontan Zeit hat, um mit mir eine Sonderfolge zu diesem gerade erst veröffentlichten Gutachten des wichtigsten Gerichts, das das Völkerrecht so zu bieten hat, dem Internationalen Gerichtshof, zu sprechen. Aber hört am besten selbst rein. Ton ab. Hallo Jane, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Hallo Ralf, danke für die Einladung.
Wir kennen uns ja schon recht lang und recht gut, aber die Hörerinnen und Hörer da draußen kennen dich wahrscheinlich nicht so gut. Daher kurz am Anfang eine Bitte, verlier doch ein oder zwei Worte über dich.
Gerne. Ich bin zurzeit an der Universität der Bundeswehr in München, wo ich in Völkerrecht habilitiere und zwar konkret zum Thema, wie der internationale Gerichtshof mit internationalen Gemeinwohlinteressen vor allem prozessrechtlich umgeht. Und ja, wir kennen uns sehr lange, wir kennen uns schon seit 2010, wo du einer meiner ersten Studenten warst. Deswegen freut es mich besonders, heute hier zu sein.
Genau, ich war einer deiner ersten Studenten, weil ich ein von dir betreuter Teilnehmer am damals Telders International Law Moot Court war. Und allein deswegen freut es mich ganz besonders, dass du jetzt hier bist, um mit mir ein wenig über das Klimawandelgutachten vom Internationalen Gerichtshof zu sprechen und auch darüber zu sprechen, warum es das überhaupt gibt und was der Internationale Gerichtshof da denn eigentlich gesagt hat. Aber fangen wir mal ganz allgemein mit der Frage an, warum gibt es dieses Gutachten, das eben jetzt vor kurzem erschienen ist, wenn man es so will, veröffentlicht wurde, abgefasst wurde, formuliert wurde, warum gibt es das überhaupt?
Der Internationale Gerichtshof hat zwei Verfahrensarten. Einerseits entscheidet er in völkerrechtlichen Streitigkeiten zwischen Staaten, die sich seiner Zuständigkeit unterworfen haben, und andererseits erstellt er Gutachten zu Rechtsfragen für UN-Organe. Und das können jegliche internationale Themen sein, von allgemeinem Interesse und so auch Themen zum internationalen Gemeinwohl, wie eben Klimawandel. Und das haben Studenten 2019 in Vanuatu sich zu eigen gemacht und haben eine Kampagne gestartet, zunächst bei ihrem Außenminister und bei Außenministern in der Region, dass eben ein Rechtsgutachten beim Internationalen Gerichtshof angesucht werden soll zu Fragen des internationalen Klimawandels. Sie konnten Vanuatu von dieser Sache überzeugen. Vanuatu hat 2021 in New York verkündet, dass sie so ein Ansuchen an den Internationalen Gerichtshof gerne stellen würden. Dafür ist es notwendig, dass man eine Mehrheit der Generalversammlung dazu bringt, im Sinne dieses Ansuchens zu entscheiden. Das heißt, im Vorfeld war eine sehr lange Lobbying-Kampagne, sowohl dieser Studierenden als auch von Vanuatu. Und 2023 war es dann soweit, mehr als 120 Staaten haben gemeinsam eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt und so zwei Hauptfragen an den Internationalen Gerichtshof zu diesem Thema gestellt. Diese Hauptfragen waren einerseits, welche Verpflichtungen haben Staaten nach dem Völkerrecht zum Schutz des Klimasystems und anderer Teile der Umwelt vor anthropogenen Treibhausgasemissionen? Und andererseits, welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus diesen Verpflichtungen für Staaten, die durch ihr Handeln oder Unterlassen dem Klimasystem und anderen Teilen der Umwelt erheblichen Schaden zugefügt haben? Dazu gab es noch zwei Unterpunkte zu dieser zweiten Frage, die sehr wichtig waren und wir kommen wahrscheinlich nachher dazu zu sprechen, nicht ganz beantwortet wurden vom Internationalen Gerichtshof, nämlich welche rechtlichen Konsequenzen gibt es insbesondere hinsichtlich kleiner Inselentwicklungsländer, Small Island Developing States, die besonders exponiert sind für die Auswirkungen des Klimawandels aufgrund von Meeresspiegelanstieg.
Die ja im wahrsten Sinne des Wortes untergehen.
Genau. Und andererseits, welche rechtlichen Konsequenzen gibt es für Völker und Individuen gegenwärtiger und zukünftiger Generationen, die eben auch von den negativen Auswirkungen des Klimawandels besonders betroffen sind?
Jetzt ist da vielleicht noch als Zwischenbemerkung von meiner Seite noch anzumerken, wir gehen ja oft davon aus, dass jeder so nerdig ist wie wir und vergessen, dass man die Basics trotzdem runterdeklinieren muss. Also der Internationale Gerichtshof ist das Völkerrechtsgericht schlechthin. Manche nennen ihn ja sogar den World Court. Er ist das UNO-Gericht sozusagen und damit auch das wichtigste Gericht, das das Völkerrecht zu bieten hat, eben weil er, wie du ja gesagt hast, allgemein zuständig ist. Also nicht nur für zum Beispiel Handelsfragen oder eben nicht nur für Fragen des Seerechts, sondern jede völkerrechtliche Frage kann theoretisch vor dem Internationalen Gerichtshof landen. Das nur kurz auch als Zwischenbemerkung, um auch die Bedeutung von diesem Gutachten zu verdeutlichen. Das Zweite, was ich dabei interessant finde und wo ich auch gerne deine Meinung wüsste, ist, warum gibt es da eigentlich keine Klage? Warum klagt Vanuatu nicht einfach einen Staat, vor allem einen der Staaten, die am meisten Treibhausgase emittieren?
Vielleicht ist das der nächste Schritt. Also ich würd das im breiteren Kontext Klimaklagen auch betrachten und gibt es innerstaatlich ja schon sehr viele erfolgreiche Klimaklagen und der nächste Schritt ist jetzt auf internationaler Ebene gewesen, hier zunächst einmal zu versuchen festzustellen, was sind denn überhaupt die internationalen Verpflichtungen in diesem Bereich und welche Möglichkeiten da geltend machen gibt es. Und in einem ersten Schritt haben Staaten jetzt drei Rechtsgutachten, eigentlich vier Rechtsgutachten sogar, angesucht. Einerseits vom Internationalen Gerichtshof, aber wir haben bereits letztes Jahr ein Rechtsgutachten vom Internationalen Seegerichtshof in dieser Thematik erhalten und wir haben auch vor zwei Wochen ein Rechtsgutachten vom Interamerikanischen Gerichtshof in dieser Rechtsthematik erhalten. Und das, was noch am Laufen ist, das wurde erst im Frühjahr 2025 eingereicht, ist ein Rechtsgutachten im afrikanischen System, eben beim Afrikanischen Gerichtshof für Völker und für Menschenrechte. Das heißt, ich glaube, das ist jetzt dieser erste Schritt, einmal festzustellen, was sind die internationalen Verpflichtungen und vor allem, wie schaut das mit der Geltendmachung aus? Muss man da eine direkte Schädigung nachweisen oder haben Staaten ein erga omnes Interesse, also ein Interesse, das wirklich in der internationalen Gemeinschaft inhärent ist, um dann eben in einem nächsten Schritt vielleicht diese streitigen Verfahren einzuleiten.
Also erga omnes heißt gegenüber wirklich allen, nicht nur erga omnes partes, nicht nur gegenüber allen Vertragsparteien, was ja schon wichtig genug ist, sondern erga omnes heißt wirklich gegenüber allen Staaten und wenn man es progressiv auslegt, eigentlich wirklich gegenüber allen, also auch allen Menschen und allen Gruppen oder allen Völkern, wenn man jetzt ganz weit gehen möchte. Nicht mehr rein völkerrechtlich gedacht, aber wir sind da ja langsam schon in einem Bereich, der, wie der Gerichtshof ja selbst gesagt hat, nicht mehr nur völkerrechtlich ist. Das Völkerrecht spielt hier eine Rolle, aber es spielt nicht die entscheidende Rolle. Aber darauf kommen wir vielleicht am Ende dann noch zu sprechen. Mhm. Entschuldige, ich habe dich gerade unterbrochen. Mir war nur wichtig, dieses erga omnes aufzuklären. Juristen, Völkerrechtler, Latein, erga omnes eben gegenüber allen. Und in dem Fall natürlich in erster Linie gegenüber allen Staaten.
Genau. Und genau das war auch das Ergebnis dieses Rechtsgutachtens. Also der Internationale Gerichtshof, ganz kurz bevor wir zu den Hauptpunkten kommen, hat entschieden, dass es eben sowohl völkervertragsrechtlich als auch völkergewohnheitsrechtlich stringente Sorgfaltspflichten von Staaten gibt, Klimaschutzmaßnahmen zu setzen und dass das eben im Interesse aller Staaten liegt. Und dass alle Staaten sowohl erga omnes Natur das geltend machen können, also unter Völkergewohnheitsrecht, als auch unter erga omnes partes Natur. Das heißt, das ist dann eben auch, es ist im Interesse aller Staaten, die Partei eines Vertrages sind. Also das ist dann nochmal eine Unterkategorie von erga omnes, würde ich sagen, oder eine Parallelkategorie. Also das war in aller Kürze, was dieses Rechtsgutachten, was das Ergebnis des Rechtsgutachtens war. Vielleicht auch noch kurz zum Verfahren, bevor wir in die Materie einsteigen. Das war wirklich wahrscheinlich das besonderste und speziellste Rechtsgutachtenverfahren, das bis jetzt international stattgefunden hat. Das haben mehr als 100 Staaten Stellungnahmen, sowohl schriftlich als auch mündlich, abgegeben. Es haben zahlreiche internationale Organisationen mitgewirkt, eben auch als Teilnehmer, die Stellungnahmen abgeben können. Also wirklich ein absolut breites Feld, das hier ein Interesse hatte vom Internationalen Gerichtshof, die Beantwortung dieser Fragen zu erhalten.
Österreich nicht, interessanterweise. Obwohl zu dem Zeitpunkt, wo es relevant war, die Grünen in der Regierung waren. Das finde ich als Randdetail durchaus bemerkenswert. Bevor wir da jetzt aber über innenpolitische Querelen munkeln, lassen wir es einfach bei der Feststellung, dass Österreich sich nicht beteiligt hat mit einer eigenen Stellungnahme. Ich habe sogar nachgefragt, da hat man mir eben auf offizieller Ebene gesagt, naja, es gibt ja ohnehin eine Position der Europäischen Union. Die Europäische Union hat sich ja auch beteiligt bei diesem Verfahren und seine und ihre Rechtsmeinung eingebracht. Und die österreichische Position weicht von der Europäischen Union nicht ab.
Genau.
Jetzt ist dann die Frage, was hat er denn in der Substanz eigentlich gesagt? Weil kritischer Geist, der ich bin, also oder auch Nörgler, könnte man sagen, wienerisch, ich habe mir gedacht, naja, er hat eigentlich nur noch mal zusammengefasst, was in den Verträgen steht. Er hat jetzt auch kein neues Recht geschaffen, kann er ja in dem Sinne gar nicht, aber er hat eigentlich nur eine schöne Zusammenfassung von den bestehenden Verpflichtungen, die sich ohnehin aus den im Zusammenhang mit dem Klimawandel relevanten Verträgen ergeben. Also das UNO-Klimarahmenübereinkommen und dann noch speziellere Verträge, das UNO-Seerechtsübereinkommen und so weiter und so fort. Aber er hat ja jetzt eigentlich zynisch, und man wird gerade bei dem Thema schnell mal zynisch, nichts Neues gesagt. Oder doch?
Also ich würde das in vielleicht in vier Punkte zunächst mal positiv feststellen, was er festgehalten hat, also vier Aspekte hervorheben. Und das erste ist, dass der Internationale Gerichtshof bestätigt hat, dass es einen relativ gesicherten Kenntnisstand zum Klimawandel gibt und zu den Auswirkungen des Klimawandels und sich hier sehr stark auf das IPCC stützt.
Also das Intergovernmental Panel on Climate Change, also die deutsche Übersetzung, ich habe die extra rausgesucht, ist Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen oder, und unter dem Namen kennen dieses Panel die meisten, der Weltklimarat.
Genau. Also der Internationale Gerichtshof stützt sich hier sehr stark eben auf das IPCC und stellt fest, dass die Best Available Science in dieser Materie zur Verfügung stellen und stellt vor allem auch fest, dass obwohl im Pariser Abkommen, also es gibt im Bereich des Klimarechts drei Kernverträge, die wir nachher vielleicht kurz besprechen, aber das eine ist das UN-Klimarahmenübereinkommen, dann gibt es das Kyoto-Protokoll und dann das Pariser Abkommen. Und im Pariser Abkommen wird festgehalten, dass das Ziel maximal 2 Grad Erwärmung ist, aber idealerweise nur 1,5 Grad. Das wurde 2015 verabschiedet. Der IGH bestätigt aber, dass seitdem die nachträgliche Praxis, die sich herauskristallisiert hat, auch im Rahmen der Konferenz der Vertragsparteien zum Klimarahmenübereinkommen, also der COP, bestätigt hat, dass sie 1,5 Grad relevant sind. Also das ist das Erste, was ich meinen würde, was der Internationale Gerichtshof hier sehr stark beeinflussen wird, weil das bis jetzt nicht so ganz klar im Klimarecht war.
Was genau ist? Es war nicht ganz klar. Nochmal heruntergebrochen.
Die 1,5 Grad als absolute Grenze, oder nicht als absolute Grenze, aber als Ziel. Und dieses Ziel ist relevant, weil es auch dann in diesem zweiten Schritt die Sorgfaltspflichten der Staaten mit beeinflusst. Also Staaten haben eben diese stringente Sorgfaltspflicht sowohl unter den Klimaverträgen als auch den anderen internationalen Verträgen, die du vorhin erwähnt hast, als auch unter Völkergewohnheitsrecht, alles Mögliche daran zu setzen, eben Klimaschutzmaßnahmen so zu gestalten, dass diese 1,5 Grad nicht übertroffen werden.
Also ein bisschen kommt mir vor, ist das eine Art Ping-Pong-Spiel. Also der Internationale Gerichtshof, kurz IGH, zitiert den Weltklimarat, wo die großen Wissenschaftler den Goldstandard der Klimaforschung mehr oder weniger auf den Punkt bringen, auch in diesen regelmäßig publizierten Sachstandsberichten. Zitiert dann auch die Verträge und bekräftigt die aus den klimarelevanten Verträgen erwachsenen Verpflichtungen. Und im Prinzip kommt mir das vor, das ist so ein Dreiecks-Ping-Pong-Spiel. Jeder zitiert jeden und das habe ich eben vorhin gemeint mit dem Zynischen, aber jetzt noch nichts Neues. Aber du sagst, das Neue ist eben seit 2015. Noch einmal dieses Bekräftigen, diese 2 Grad, das ist eh zu wenig und es hat sich seitdem so viel getan. Erstens 1,5 ist das Ziel und andererseits, und das ist jetzt wieder das Positive, ist es ja auch gut, wenn noch ein Organ, das einen gewissen positiven Ruf hat, zusätzlich noch einmal sagt, Leute, die Lage ist ernst. Erstens, das ist die politische Aussage und zweitens, ihr habt Verpflichtungen und diese Verpflichtungen seid ihr freiwillig in Verträgen eingegangen.
Sehe ich und das vor allem ein Rechtsorgan, genau. Weil das IPCC, das ist kein Rechtsorgan. Das ist ein politisches Organ letztendlich.
Und ein wissenschaftliches schon.
Und ein wissenschaftliches, aber so an der Schnittstelle, weil diese Syntheseberichte Zeile für Zeile von Staaten abgesegnet werden. Also das ist schon auch ein verschränktes Organ und hier haben wir die rechtliche Bestätigung, dass das ist, was eben die Verpflichtungen der Staaten ab jetzt dann auch klar prägen wird und bestimmen wird, wie diese Sorgfaltspflicht eben auszuüben ist. Der zweite Aspekt, der hier relevant ist, und das ist eben auch nochmal dieses Zusammenspiel zwischen Klimaverträgen und Völkergewohnheitsrecht und den anderen internationalen Umweltverträgen und internationalen Menschenrechte, ist, dass der Internationale Gerichtshof bestätigt, dass es diese Verpflichtungen eben auch aus dem Völkergewohnheitsrecht gibt und gleichzeitig eine Annahme in den Raum stellt, dass die Verpflichtungen aus dem Völkergewohnheitsrecht nicht stringenter oder höher liegen als auch aus dem Völkervertragsrecht. Also, dass wenn man die Sorgfaltspflichten aus dem Völkervertragsrecht in dieser Materie erfüllt, dann hat man wohl auch das aus dem Völkergewohnheitsrecht erfüllt. Also das bestätigt er. Aber stellt auch in den Raum oder stellt klar, dass es eben keine lex speciale Stellung dieser völkerrechtlichen Verträge im Klimarecht gibt, die die anderen Verpflichtungen verdrängen.
Lex specialis heißt eben das besondere Recht oder das spezifische Recht, das auf eine Situation maßgeschneiderte Recht geht, dem allgemeinen Recht vor. Lex specialis derogat legi generali, nur kurz als Zwischenbemerkung. Und jetzt also quasi, was hat er jetzt dazu gesagt?
Er hat das eben abgelehnt. Also sehr viele Staaten, unter anderem auch die Vereinigten Staaten und natürlich viele der ölproduzierenden Staaten, haben in den Raum gestellt, dass das Klimavertragsrecht alle anderen Verpflichtungen in diesem Bereich quasi verdrängt und dann gleichzeitig ausgeführt, dass das Klimavertragsrecht ohnehin keine verbindlichen Zielsetzungen vorsieht, sondern nur Bemühensverpflichtungen. Und hier stellt er zunächst klar, nein, es gibt ganz klare Verpflichtungen sowohl im Klimavertragsrecht, aber eben auch außerhalb und die sind alle integriert und systemisch gemeinsam auszulegen, um diese allgemeine Sorgfaltspflicht zu bestimmen. Also er lehnt dieses Lex Specialis Argument ab. Also das ist mal der zweite wichtigste Punkt.
Bleiben wir noch kurz bei dem, weil ich finde den sehr spannend, weil ich hätte mir intuitiv auch gedacht, naja, wir haben ein eigenes auf den Klimawandel maßgeschneidertes Recht geschaffen, die Staaten haben sich das selbst geschaffen und die Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, sind, weil sie eben maßgeschneidert sind, diejenigen, die man auf diese Situation anwendet, also die man diesem Körper, diesem Menschen anzieht. Das meine ich mit dem maßgeschneidert, Lex Specialis. Mhm. Und jetzt kommt auf einmal daher und sagt, nein, dieses Argument mit dem maßgeschneiderten greift nicht. Ich kann mir da noch nicht so ganz einen Reim drauf machen.
Also er versucht das zu begründen mit dem Völkervertragsrecht. Da gibt es verschiedene Auslegungsnormen und eine Auslegungsnorm ist eben der Artikel 31 3c.
Der Wiener Vertragsrechtskonvention,
genau, dass völkerrechtliche Verträge im Lichte sämtlicher Verpflichtungen gemeinsam auszulegen sind und womöglich und wo sie sich nicht widersprechen, soll man eben eine gemeinsame Auslegung im Lichte der Grundprinzipien auch hier.
Also er hat gesagt, das sind eben keine für sich stehenden Verträge, sondern sie sind im Zusammenspiel mit allen möglichen anderen Verträgen zu interpretieren und auch die Verpflichtungen sind zu interpretieren. Also man schaut nicht nur das Pariser Abkommen an zum Beispiel oder nicht nur das UNO-Klimarahmenübereinkommen, sondern man sieht sich die Gesamtheit der Verträge, die hier irgendwie relevant sein können, an und interpretiert sie auch gemeinsam und sagt, die widersprechen sich nicht und es ist gar nicht notwendig zu schauen, welcher ist der speziellere Vertrag, weil sie systematisch innerhalb eines gesamten Systems zu interpretieren sind.
Ganz genau. Also Völkerrecht ist ein gesamtes System und soll auch möglichst harmonisch ausgelegt werden.
Also er wendet sich ein wenig gegen die These von der Fragmentierung des Völkerrechts, wo wir immer sagen, es gibt Planeten und das Universum und jeder Planet hat so sein Eigenleben und das Klimawandelrecht wäre so gesehen ein eigener Planet. Und er sagt, nein, das ist alles Teil des Universums im Völkerrecht, wo es eben, das kann, ich denke, der reflexartig an die WTO, aber es kann jeder andere Vertrag sein, wo irgendwie Umwelt relevant ist und die verdrängen einander nicht, sondern die sind alle, die gehen alle händchenhaltend daraus in die Welt und wollen den Planeten retten oder können den Planeten retten. Manche von denen wollen das ja auch gar nicht, die haben ja auch gar nichts damit zu tun natürlich, das muss man auch immer bedenken. Die meisten Verträge haben ja mit Klima nichts zu tun.
Ist wahrscheinlich eine Behauptung, die man dann, wo man ein konkretes Beispiel finden müsste, was nicht mit Klima zu tun hat.
Naja, mir fallen da, wenn ich jetzt, gut, Die UNO-Charta erwähnt die Umwelt zumindest nicht. Ja.
Das stimmt, aber die Satzung der Vereinten, also die UNO-Charta erwähnt zum Beispiel sämtliche humanitären Aspekte, in denen Zusammenarbeit erfordert ist. Also das erwähnt der Internationale Gerichtshof auch als Teil des anwendbaren Rechts, das ist die Satzung der Vereinten Nationen, insbesondere die Kooperationspflicht, die Staaten haben. Und diese Kooperationspflicht, dass man eben alle Verpflichtungen und im Lichte des Good Faith,
guten Glauben,
des guten Glauben auslegen muss.
Und er ist ja dann auch noch eingegangen auf das Menschenrecht auf eine gesunde und nachhaltige Umwelt. Und die UNO-Charta hat zwar keinen eigenen Menschenrechte-Katalog, aber sie nennt zumindest die Menschenrechte. Aber ein Vertrag fällt mir jetzt auch noch ein, was mit dem Wiener Abkommen zur Diplomatie und die Wiener Konsularrechtskonvention, also die haben mit der Umwelt wirklich nichts mehr zu tun. Oder willst du da auch ableiten, weil da ja auch eine Kooperationspflicht ist, dass das auch im weiteren Sinne damit zu tun hätte?
Vielleicht muss man gute diplomatische Beziehungen pflegen, um im Bereich des Klimarechts auch gemeinsam zu kooperieren. Aber natürlich, da ist der Bezug vielleicht nicht ganz so naheliegend. Als dritten Aspekt, den wir vielleicht hervorheben können, ist eben diese Bestätigung, dass sowohl die Verpflichtungen aus den Verträgen als auch die Verpflichtungen aus dem Völkergewohnheitsrecht, also dieser Verhinderungspflicht, die wir haben im Völkergewohnheitsrecht, dass hier der Internationale Gerichtshof eben bestätigt, dass es erga omnes und erga omnes partes ist. Da hatten wir bislang noch keine klare Bestätigung. Es wurde zwar von vielen angenommen, aber die Beispiele, die es bis jetzt gab im Bereich erga omnes partes, also im Bereich von Verträgen, waren überwiegend Menschenrechtsverträge und im Bereich Klimawandel haben wir dann noch keine juristische Feststellung dazu gehabt. Also das ist, würde ich auch nochmal betonen, dass eben auch alle Staaten, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, diese Verpflichtungen, die eben aus diesen Verträgen und aus dem Völkergewohnheitsrecht entstehen, dass sie die geltend machen können gegen alle anderen Staaten. Das ist eins der wichtigsten Aspekte des Gutachtens. Und als vierten Aspekt...
Nein, jetzt müssen wir kurz beim dritten nochmal bleiben. Weil du das jetzt so schön angemerkt hast, die Verhinderungspflicht und eben völkergewohnheitsrechtliche Pflichten, jetzt möchte ich nur nochmal ganz allgemein sagen, es gibt eben im Völkerrecht mehrere Rechtsquellen, aber die zwei wichtigsten sind eben das, was Staaten in Verträge packen und die Übung von Staaten, die begleitet wird von der Ansicht von Staaten, dass das, was sie tun, auch rechtlich geschuldet ist, also eine rechtliche Verpflichtung ist. Das nennt man eben Völkergewohnheitsrecht. Und gerade hier kann es aus zwei Gründen eine besondere Bedeutung auch für das Völkergewohnheitsrecht geben. Zum einen, weil viele von diesen Prinzipien ja nicht ganz allgemein, es gibt ja kein großes Umweltabkommen zum Beispiel, vergleichbar mit dem GATT für den Warenverkehr oder GATS für den Dienstleistungsverkehr oder eben das Wiener Diplomatenübereinkommen für das Recht der Diplomatie. Es gibt nicht den einen großen völkerrechtlichen Umweltvertrag. Und dementsprechend können solche Prinzipien wie eine Verhinderungspflicht als nur eines von mehreren Beispielen über das Völkergewohnheitsrecht eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil wir eben nicht diese Magna Carta des Umweltvölkerrechts haben. Und zum Zweiten, und darauf kommen wir vielleicht eh noch zu sprechen sowieso, stellt sich natürlich auch die Frage, was ist mit den Staaten, die diesen Abkommen nicht oder nicht mehr beigetreten sind. Also in erster Linie natürlich die USA, die man über den Umweg des Völkergewohnheitsrecht an manche Dinge binden kann, beziehungsweise die einfach daran gebunden sind, weil das Völkergewohnheitsrecht kein notwendigerweise konsensuales Recht ist. Also es nicht nur zustande kommt, wenn alle Staaten brav mitmachen, sondern es kann auch ausreichen, wenn das für die meisten Staaten Praxis ist, begleitet von Rechtsüberzeugung. Und dann sind auch die USA daran gebunden, auch wenn sie das gar nicht, zumindest nicht in dieser Form oder vielleicht per se nicht wollen.
Ganz genau. Und als vierten Aspekt, den ich noch betonen möchte, bevor wir auf vielleicht ein paar der Lücken des Gutachtens eingehen, ist, dass das Gutachten in seinen Entscheidungspunkten oder in seinem operativen Teil, es ist ja ein Gutachten, das ist nicht rechtlich verbindlich, komplett einstimmig ist. Also es gibt keine abweichende Meinung. Das kommt sehr, sehr selten vor.
Von den Richtern und Richterinnen. Sie haben in einer Stimme gesprochen.
Sie haben in einer Stimmung eine sehr klare Botschaft an alle Staaten damit auch geschickt, dass eben hier kein Zweifel daran besteht, dass es diese Verpflichtungen gibt und dass diese Verpflichtungen eben erga omnes und erga omnes partes Natur sind. Also das vielleicht auch nochmal zum Hervorheben, weil wenn wir uns jetzt in anderen Bereichen, also vom Interamerikanischen Gerichtshof, die Entscheidung oder das Gutachten, das vor 2-3 Wochen eben ergangen ist, da gibt es schon abweichende Meinungen. Und auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Fall Klimaseniorinnen gab es eine abweichende Meinung. Also das ist sehr selten bei so wichtigen Themen, dass hier eine wirklich komplette Einstimmigkeit zu finden ist. Gut, was sind die Aspekte, die vielleicht zu kurz gekommen sind? Also du hast schon das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt erwähnt.
Das Menschenrecht.
Das auch. Menschenrecht. Das ist ja in keinem internationalen Menschenrechtsvertrag bislang verankert. Das geht unter anderem zurück auf Resolutionen des Menschenrechtsrats, der Generalversammlung. Es ist in innerstaatlichen Verfassungen zum Teil enthalten. Und es ist aber strittig, ob das jetzt wirklich eine völkergewohnheitsrechtliche Basis für ein Menschenrecht schon, ob wir das schon feststellen können. Und hier gehen die Meinungen der Richter und Richterinnen auch auseinander, was der Internationale Gerichtshof hier eigentlich festgehalten hat. Also er bestätigt, dass es inhärent in allen anderen Menschenrechten ist, aber er sagt nicht ganz klar, dass es ein eigenständiges Menschenrecht auf völkergewohnheitsrechtlicher Basis ist. Also da vielleicht eine Lücke, da hätte er durchaus deutlicher sein können. Das ist zum Beispiel etwas, was der Interamerikanische Gerichtshof schon klar festgehalten hat.
Ja, aber das ist ja auch ein Hippie-Gericht, wenn ich das so einwenden darf. Also ich finde den total spannend. Aber der steht ja stark unter der Kritik, dass er eigentlich so aus dem Nichts Prinzipien schöpft, dass er nicht immer ganz sauber arbeitet. Und beim Internationalen Gerichtshof ist man wahrscheinlich gerade deswegen konservativer, weil man solche Vorwürfe eben nicht hören möchte, dass dann irgendwer sagt, naja, ich habe es da ohne nähere Begründung auf einmal postuliert, es gäbe ein Menschenrecht auf eine gesunde und nachhaltige Umwelt, ohne das näher zu begründen, weil eine Resolution von der UNO-Generalversammlung, die noch dazu noch gar nicht vor allzu langer Zeit verabschiedet wurde, reicht noch nicht aus, um so etwas da jetzt aus dem Nichts herauszuschaffen zum Beispiel.
Ja, also manche der Richter und Richterinnen sahen das schon so, dass man das durchaus bestätigen hätte können. Also zum Beispiel Richter Tladi deutet das an, er meint, sobald wir das als Recht erwähnen, muss es eine gewisse Rechtsnatur haben, weil als internationaler Gerichtshof darf man eben nur Völkerrechtsquellen zur Anwendung bringen. Also es gibt schon Hinweise, dass sie da weiter hätten gehen können, aber vielleicht dann wieder zurückgedacht, wenn die Einstimmigkeit doch auch ein wesentlicher Aspekt dieses Gutachtens war, ist man vielleicht manchmal um einen Kompromiss bemüht gewesen. Also es gab sicher Teile der Richter und Richterinnen, die vielleicht nicht der Meinung waren, dass das Völkergewohnheitsrecht war. Sonst hätte man das ganz klar auch festgehalten. Und im Bereich Menschenrechte würde ich aber auch sagen, dass eine andere ganz große Lücke im Rechtsgutachten im Zusammenhang mit extraterritorialen Verpflichtungen ist. Also damit Individuen sich auf Menschenrechte im Zusammenhang mit dem Klimawandel berufen können, stellt sich das sehr oft in einer Konstellation, wo die Individuen nicht direkt am Territorium eines Staates sind, sondern sagen wir eben vanuatische Staatsbürger in Vanuatu und mit dem Argument, dass ein Staat des globalen Nordens durch seine Versäumnis ausreichende Klimamaßnahmen zu setzen, eben in irgendeiner Art und Weise in ihre Menschenrechte, ihr Recht auf Leben oder Recht auf Gesundheit eingegriffen hätte. Und da ist notwendige erste Voraussetzung, dass es irgendwo eine Ausübung von Hoheitsgewalt gibt. Also die Menschenrechtsverträge, sowohl der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, aber auch zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention, die verlangen ja, dass der Staat Hoheitsgewalt ausübt, um eben diese Menschenrechtsverpflichtungen zu haben. Der Internationale Gerichtshof erwähnt seine frühere Judikatur zu dieser Frage. Das waren aber alles eigentlich Situationen, wo es effektive Kontrolle tatsächlich über Territorium gab, zum Beispiel im Zusammenhang mit Okkupationen, und führt das nicht weiter. Also er legt es jetzt nicht auf den Klimakontext um, wo es ja keine effektive Kontrolle in diesem engen Sinn geben wird. Da gibt es aber internationale Entscheidungen, quasi rechtliche Entscheidungen, die schon weitergehen, zum Beispiel vom Kinderrechtsausschuss im Fall Sacchi gegen Argentinien und andere, also diese Thunberg-Beschwerde vom Kinderrechtsausschuss.
Die musst du mir jetzt kurz erläutern.
Also Greta Thunberg und andere Jugendliche haben gegen zahlreiche Mitgliedstaaten von der Kinderrechtskonvention.
Das sind ja alle Staaten bis auf die USA auf der Welt.
Also sie haben das vor allem gegen die Staaten, die zu den größten Emittenten zählen, aber auch die das dritte Zusatzprotokoll unterzeichnen haben. Das sind eben nicht alle Staaten. Also
zur Kinderrechtskonvention.
Da ist zum Beispiel USA nicht dabei.
Aber die sind fast nirgendwo. Obwohl, nein, ich glaube, beim zweiten Zusatzprotokoll sind sie dabei. Bei irgendeinem Zusatzprotokoll sind sie dabei, aber sie sind bei der Kinderrechtskonvention selber nicht dabei.
Und vor allem nicht in dem Teil, wo es Individualbeschwerdemöglichkeiten gibt. Und in dieser Beschwerde hat der Ausschuss der Konvention eben festgehalten, dass es grundsätzlich möglich ist, hier auch extraterritoriale Verpflichtungen festzustellen. Also, dass hier eine gewisse Ausübung der Hoheitsgewalt tatsächlich existiert im Zusammenhang mit Emissionen, aber stützt sich dabei wieder auf, wie du vorhin gesagt hast, das Hippie-Gericht, auf den Interamerikanischen Gerichtshof, der eine sehr großzügige Anwendung von effektiver Kontrolle festgestellt hat, nämlich, dass es reicht, wenn man effektive Kontrolle über die Quelle des Ursprungs der Verschmutzung ausübt und muss nicht effektive Kontrolle über die betroffenen Personen ausüben.
Das ist ja ein mir sehr sympathischer Ansatz. Aber ich versuche es nochmal runterzubrechen. Also wenn wir hier mal sprechen von Gebietshoheit und von Kontrolle, dann geht es wirklich darum, dass Staaten in erster Linie dafür zuständig sind und eben dann auch in weiterer Folge geklagt werden können, was auf ihrem Gebiet passiert und wer auf ihrem Gebiet bzw. von ihnen selbst geschädigt wird oder eben weil die Staaten nichts getan haben, um Schäden, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, die sie hätten verhindern können. Also eigentlich bei Menschenrechten denken wir reflexartig an, zum Beispiel die Situation, der Staat foltert jemanden oder jemand wird gefoltert und der Staat verhindert das nicht, obwohl er es hätte verhindern können. Häusliche Gewalt oder eben auch Gewalttaten. Also das ist so der Standard-Anwendungsfall für die Menschenrechte. Und jetzt kommt da auf einmal der Klimawandel daher und entzieht sich unserem Denken von Staatsgrenzen, weil logischerweise, wenn jetzt zum Beispiel die USA ganz viel CO2 emittieren, ausstoßen oder eben auch Deutschland oder Russland oder Brasilien, Indien, China und dann ist da aber nicht mehr dieses Denken in Grenzen, nicht Grenzen, dann sind auf einmal Leute ganz am anderen Ende der Welt auch betroffen, sind aber nicht im eigentlichen oder im ursprünglichen Sinne in der Zuständigkeit von Staaten, beziehungsweise können da nicht einfach so klagen, weil die würden dann sagen, naja, aber ihr seid keine deutschen Staatsbürger, ihr seid auch nicht in Deutschland wohnhaft, ihr seid da irgendwo ganz woanders und bis der Klimawandel euch betrifft, da ist so viel anderes noch passiert, da könnt ihr uns jetzt aber nicht klagen deswegen. Das wäre das staatliche Argument, das konventionelle, das konservative Argument gegen solche Klimawandelklagen. Zu sagen, ja, wir wollen eh keinen Klimawandel, aber ihr seid viel zu weit weg, räumlich und auch auf jeder, wie auch immer gearteten Ebene. Jetzt kommt auf einmal irgendwer aus Nepal oder irgendwer aus Bangladesch und will uns da klagen, aber wir haben mit euch doch gar nichts zu tun. Ja, wir haben einen höheren Anteil am Klimawandel, aber deswegen können Sie uns nicht jetzt einfach so klagen. Ihr wohnt ja gar nicht in Deutschland, zum Beispiel. Also das wäre so die zynische Antwort, die aber juristisch auch nicht aus der Luft gegriffen ist, weil es geht ja eigentlich immer um diese eher enge Auffassung von Zuständigkeit, von Gebietshoheit und deswegen, wie du jetzt sagst, diese Schlüsselfrage Exterritorialität. Wo fangen die Menschenrechte an, über Staatsgrenzen hinaus Staaten zu verpflichten? Und das ist natürlich in erster Linie beim Thema Klimawandel ganz, ganz entscheidend.
Genau. Und das beantwortet der Internationale Gerichtshof nicht.
Und das ist frustrierend.
Das ist frustrierend. Das beantworten auch die Richter in ihren Separate Opinions nicht. Also,
das ist schon eine Büchse der Pandora. Aber es ist eine Büchse der Pandora, eine guten Pandora, weil sie ermöglicht dann ja Leuten, die betroffen sind und sagen, okay, wir leben ganz woanders, aber das, was eure Industrie da produziert, hat dann eben bei uns Auswirkungen. Oder auch, weil es ein Small Island Development State ist, führt bei uns auch dazu, dass wir unser Staatsgebiet verlieren, immer größere Teile unseres Staatsgebiets verlieren. Also dieses alte Menschenrechtsdenken hilft uns da ja eigentlich nicht weiter. Und deswegen hätten wir zwei und auch ganz viele andere, nehme ich an, sich erhofft, dass der Internationale Gerichtshof ein bisschen was dazu sagt, ohne jetzt zu sagen, dass jetzt jeder überall jeden klagen kann, aber zumindest zu sagen, es gibt schon Situationen, wo Menschen einfach betroffen sind, ohne dass sie auf dem Staatsgebiet sind oder ohne dass staatliche Organe unmittelbar einen, wie man eben klassischerweise denken würde, foltern würden oder getötet haben oder verprügelt haben oder was auch immer. Wir müssen ein bisschen weiter denken, die Menschenrechte, auch wenn das wiederum konservative Stimmen nicht so gerne hätten, aber die Welt ist halt nicht mehr so, wie sie zur ursprünglichen Zeit der Konzeption der Menschenrechte in unserem Verständnis war. Und es hat sich auch schon viel getan. Also wir müssen jetzt nicht den Schritt von 1945, Gründung der Vereinten Nationen, bis heute machen und so tun, als wäre seitdem nichts passiert. Da ist ja schon viel passiert. Man hat ja auch schon erkannt. Und der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat es umso mehr erkannt, aber auch sonst gibt es ja genug Rechtsprechung, dass wir das schon erkannt haben. So, wir kommen mit diesem reinen gebietsbezogenen, im engeren Sinne, Denken nicht weiter bzw. nicht weit genug, um Menschen, die trotzdem in ihren Menschenrechten verletzt werden, durch das Handeln von anderen Staaten ausreichend zu schützen.
Es ist vor allem schade, weil es ja Teil der Fragestellung war.
Ja.
Also Teil der Fragestellung sowohl des ersten Fragenkomplexes als auch der zweiten Fragenkomplexes war es eben, welche Rechte haben auch Individuen in diesem Zusammenhang? Nämlich gegenwärtige und zukünftige Generationen, aber hier haben wir keine klare Antwort. Aber in anderen Fragen der Menschenrechte ist er dann vielleicht doch auch progressiver. Also er hat zum Beispiel festgestellt, dass im Rahmen des Rechts auf Lebens auch das Non-Refoulement-Verbot im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels durchaus zur Anwendung kommen kann. Also Klimaasyl, Klimaflüchtlinge.
Und dass ich niemanden in ein Land zurückschicken darf, das unmittelbar vom Untergang im wahrsten Sinne des Wortes betroffen ist. Also ich darf niemanden dorthin schicken, wenn dort in 2 Wochen davon auszugehen ist, dass es das Gebiet gar nicht mehr gibt und das kein Gebiet mehr ist, auf dem man überhaupt leben kann. Deswegen Non-Refoulement, dieses Rückschiebeverbot.
Der zweite oder ein zweiter Aspekt, der meiner Meinung nach zu kurz kommt, ist eben die Frage dieser Small Island Developing States, dieser kleinen Inselentwicklungsstaaten, die auch explizit in der Fragestellung vorkommen und die durch Anstieg des Meeresspiegels eben von in ihrer Existenz bedroht sind. Der Internationale Gerichtshof erwähnt hier das relativ vage, aber erwähnt, dass das durchaus ihr Recht auf Selbstbestimmung verletzen kann. Und dann in einer sehr kurzen Abhandlung hält er fest, dass es einerseits eine starke Vermutung gibt, dass auch wenn diese Inseln vielleicht versunken sind, dass die Staatlichkeit nicht verloren gehen wird und dass es eben nicht alle Elemente der Staatenlehre benötigt für einen Staat. Aber mehr sagt er dazu auch nicht. Also das halte ich auch für ein wenig problematisch. Vor allem geht er auch nicht darauf ein, welche spezifischen Rechtsfolgen für solche Inseln vielleicht vorgesehen sein könnten, ob sie eine spezielle Form der Wiedergutmachung verdienen. Also das lässt er da offen und er ist auch sehr vage in dem, wie er das beschreibt. Also das halte ich auch für eine große Lücke im Gutachten, aber natürlich auch eines der schwierigsten Themen und auch fraglich, inwieweit man da Völkergewohnheitsrecht feststellen könnte. Also der Gerichtshof darf ja nicht über das geltende Recht hinaus hier Feststellungen treffen. Aber es gibt dann natürlich immer wieder die Wünsche oder die Erwartung, dass er hier vielleicht doch auch Vorgaben gibt, wie so etwas auszuschauen hat und dass man hier auch einen gewissen Gedanken der Klimagerechtigkeit vielleicht zum Tragen kommen könnte.
Also wenn eben Tuvalu oder Vanuatu ihr Staatsgebiet verlieren und damit eines von 3 Elementen der klassischen Staatenlehre nicht mehr vorliegt. Dann hat man noch ein Staatsvolk und vielleicht eine Regierung irgendwo exterritorial, wenn man ihnen ein neues Gebiet zur Verfügung stellt oder eine Art Exilregierung, aber nicht, weil sie vertrieben worden ist, sondern weil sie einfach nicht mehr faktisch, physisch auf dieser Insel sein kann. Und dann würde man sagen, naja, dann gibt es den Staat nicht mehr, weil es braucht immer alle 3 Elemente. Aber in dem Fall wäre das ja ziemlich hart, weil die können ja nichts dafür, dass sie diesen Staat verloren haben. Und ich musste reflexartig denken an die Debatte nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland okkupiert war. Als Folge des Zweiten Weltkriegs hat dann ja Kelsen zum Beispiel auch gesagt, Deutschland ist als Völkerrechtssubjekt untergegangen, weil das Kriterium der Staatsgewalt wegfällt, weil Deutschland ja dann aufgrund der vollständigen Besatzung durch die Alliierten nicht mehr souverän war, also keine souveräne Regierung hatte. Und jetzt auf das umgemünzt, würde man auch sagen, jetzt fällt ein Gebiet weg, ihr seid damit kein Staat mehr. Aber, und da bin ich wieder bei dem Punkt, wir sind jetzt weiter und sagen, das kann es ja auch nicht sein. Das ist etwas, das es schon sehr lange gegeben hat und die ohne ihre eigene Schuld ihr Gebiet verlieren. Und jetzt sagen wir auch, zum Beispiel bei der Okkupation, ein Staat geht durch die Okkupation nicht unter, auch wenn er zur Gänze okkupiert ist. Bei den 3 baltischen Staaten zum Beispiel haben wir gesagt, sie sind scheintot. Und da würde man das umgemünzt auf kleine Inselstaaten, die zur Gänze untergehen, nochmal im wahrsten Sinne des Wortes, dann ja auch sagen, die sind vielleicht scheintot oder nicht einmal das, sondern die haben vielleicht jetzt kein Gebiet im klassischen Sinne, aber die Insel gibt es ja trotzdem, sie steht nur unter Wasser. Es ist eine Art modernes Atlantis, aber da gibt es vielleicht noch digital, ja, es kann einen digitalen Staat geben, ja auch, diese Versuche gibt es ja auch, zu sagen, dass man da ihn digitalisiert und irgendwie am Leben erhält, wenn auch physisch dort kein normales Leben mehr möglich ist. Ja, also es ist ein bisschen rechtsphilosophisch schon fast, aber man muss es ja werden, weil das so große Fragen sind, die sich hier stellen.
Also es gibt ja auch schon vereinzelte Abkommen, also zum Beispiel zwischen Tuvalu und Australien, die eben auch gewissermaßen Territorium, Souveränität zur Verfügung stellen in einem begrenzten Raum für Tuvalu nach und nach, aber die quasi anerkennen, dass diese Inselbewohner früher oder später in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten wahrscheinlich alle umsiedeln werden müssen. Und das hätte man durchaus ein wenig weitergehender überlegen können. Also da gab es auch einige Argumente in den Stellungnahmen, wie man das vielleicht lösen könnte. Aber hier bleibt er recht vage. Und vor allem auch mit dem...
Der Internationale Gerichtshof.
Der Internationale Gerichtshof, sorry. Und vor allem auch hinsichtlich der speziellen Rechtsfolgen. Also ich habe vorhin erwähnt, bei den Unterfragen, bei der zweiten Frage nach den speziellen Rechtsfolgen, geht die Generalversammlung ja explizit darauf ein, welche besonderen rechtlichen Konsequenzen gibt es eben für diese kleinen Inselentwicklungsländer. Und hier sagt der Internationale Gerichtshof, dass es keine Kategorien von Staaten oder speziell betroffenen Staaten im Rahmen der Staatenverantwortlichkeit gibt im Völkerrecht, dass alle Staaten da gleich sind und greift diesen Aspekt nicht weiter auf. Also das bringt auch Richter Yusuf dazu, dass er sagt, dass es wie in Alice in Wonderland, Humpty Dumpty, wenn er sagt, wir legen jetzt diese Frage so aus, wie wir sie verstehen und nicht, wie sie eigentlich formuliert ist. Also es ist hier eine sehr enge Auslegung der Frage, dass er auf diesen Aspekt gar nicht ausgeht.
Und das ist ja auch kein so seltener Vorwurf gegenüber dem Internationalen Gerichtshof. Ich erinnere mich da reflexartig an das Rechtsgutachten zum Kosovo. Ganz andere Frage, aber die Frage der Unabhängigkeitserklärung von Kosovo, ob die rechtmäßig ist. Und der Internationale Gerichtshof hat das dann ja auch extra so eng verstanden, die Frage, dass er dann einfach nur gesagt hat, ja, unabhängig erklären, ist im Völkerrecht weder erlaubt noch verboten und dementsprechend ist da jetzt auch keine Völkerrechtsverletzung darin, weil es ist ja nur die Unabhängigkeitserklärung als solche und du, Jane, könntest dich jetzt für unabhängig erklären vom Staat Österreich und ich könnte mich jetzt für unabhängig erklären oder wir können ganz viele Menschen finden und uns zusammenschließen zu einem Staat und für unabhängig erklären. Das Völkerrecht verbietet uns das nicht. Es gibt uns auch kein Recht dazu. Es sagt einfach gar nichts. Und da haben auch alle gesagt, Moment mal, es geht darum, ob dieser Staat rechtmäßig zustande gekommen ist, aber sie haben die Frage extra so gelesen, als ging es wirklich nur um die Erklärung der Unabhängigkeit. Also der Vorwurf ist ja auch nicht neu, dass der Internationale Gerichtshof mit seiner Lesart oder eben Humpty Dumpty dann versucht, sich da rauszuwinden, indem er einfach das möglichst eng liest, weil er dann die breitere Frage nicht adressieren muss.
Ganz genau. Und ich glaube, das ist etwas, was generell diesen zweiten Fragenkomplex, nämlich zu den rechtlichen Konsequenzen, ein wenig durchzieht, nämlich er bleibt außer der Feststellung, dass alles erga omnes und erga omnes partes ist, relativ vage. Also er nimmt einfach die Regeln der Staatenverantwortlichkeit, diese Secondary Rules, die kodifiziert wurden oder zumindest im Teil kodifiziert, zum Teil Progressive Development von der...
Jetzt muss ich dich kurz stoppen, weil so kodifiziert heißt, man schreibt etwas hin, das schon besteht. Bei Progressive Development, das ist die zweite große Aufgabe der Völkerrechtskommission, das Völkerrecht auch voranzutreiben. Und da gibt es eben diese ILC-Artikel zur Staatenverantwortlichkeit und da ist gewissermaßen beides drin. Das meiste davon ist bestehendes Recht, einfach mal niedergeschrieben in diesen Artikeln zur Staatenverantwortlichkeit. Vereinzelt gibt es aber auch Artikel, wo man sagen kann, da hat die Völkerrechtskommission versucht, das Recht ein bisschen weiterzubringen und nicht nur das, was schon besteht, zu formulieren, sondern auch das, was bestehen wird beziehungsweise progressiv ausgelegt sogar bestehen soll.
Das bestätigt er auch. Also diesen Teilaspekt der Progressivität hinsichtlich dem Artikel 48 zu Erga Omnes.
Artikel 48 von den Staatenverantwortlichkeitsartikeln.
Von den ILC-Artikeln zu Staatenverantwortlich, genau. Da sagt er, dass es mittlerweile, oder er zitiert es zumindest, und dass das die anzuwendende Rechtsnorm ist.
Was sagt Artikel 48?
Der Artikel 48 geht darauf ein, bei der Geltendmachung von Erga Omnes Normen, was welcher Staat fordern kann. Und wenn man direkt geschädigt ist, dann kann man alle Formen der Wiedergutmachung inklusive Schadenersatz auch fordern und auch Genugtuung und Beendigung der Rechtsakte, der Unrechtsakte. Und wenn man eben nicht direkt geschädigt ist, sondern eben Teil der internationalen Gemeinschaft in diesem vagen Begriff, dann kann man eben nicht Schadenersatz für sich selber fordern, sondern nur für die Geschädigten. Und das ist bis jetzt noch nicht bestätigt worden, dass das Völkergewohnheitsrecht ist. Und hier zitiert er explizit diesen Artikel 48 1b.
Von der Völkerrechtskommission in ihren Staatenverantwortlichkeitsartikeln?
Genau. Und also ein wenig bringt er das Recht vorwärts. Aber er geht zum Beispiel nicht darauf ein, wie das im Zusammenhang mit möglichen Schadenersatz die ganze Thematik zu lösen ist und vor allem hier, wie man mit dieser Frage der Intertemporalität umzugehen ist. Also der Internationale Gerichtshof hält fest, dass der Ausstoß von Emissionen per se nicht völkerrechtswidrig ist, sondern eben nur der Verstoß gegen eine Sorgfaltspflicht. Also das können sowohl prozedurale Verpflichtungen sein, dass man Daten zu Klima erfasst, dass man die auch übermittelt an die Konferenz der Vertragsparteien, also je nachdem, ob wir im vertragsrechtlichen System oder völkergewohnheitsrechtlichen System sind. Und das können aber auch konkrete Handlungsverpflichtungen sein. Also dass man Klimaminderungsmaßnahmen oder Klimaanpassungsmaßnahmen setzt. Also zum Beispiel eben, dass man eine Stadt klimafit, hitzefit macht und
entsiegelt,
genau.
Wir sitzen ja gerade in Wien, viel Asphalt.
Aber wenn jetzt ein Staat gegen so eine Handlungspflicht oder eben gegen so eine prozedurale Pflicht verstößt, dann kann ein anderer Staat das grundsätzlich geltend machen. Das ist eine Ergo Omnes-Verpflichtung. Das löst aber nicht die Frage, inwieweit dieser Staat dann Schadenersatz fordern kann und vor allem in welcher Höhe. Also natürlich nur anteilsmäßig. Also der Internationale Gerichtshof hält fest, dass mittlerweile die Naturwissenschaften so weit sind, dass sie auch genau jedem Staat zurechnen kann, wie viele Emissionen sie übers letzte Jahrhundert verursacht haben. Aber vor 1980 waren diese Emissionen ja ohnehin nicht rechtswidrig. Also vor 1980 gab es noch keinen Konsens, dass man eine Sorgfaltspflicht im Bereich des Klima auch hat. Das heißt, die Frage bei dieser anteilsmäßigen Bemessung ist dann schon, inwieweit ist es dann eine anteilsmäßige Bemessung, die sich jetzt nach dem Gesamtemissionsbeitrag dieses Staates bemisst, seit Anbeginn der Industrialisierung oder seit 1980 oder nur ab dem Zeitpunkt, wo dieser Staat dieses Unrecht begangen hat. Also das sind alles wahnsinnig schwierige Fragen der Schadensbemessung und auf diese Fragen geht der Gerichtshof gar nicht an und bleibt sehr vage, sagt vielleicht, also wo das dann schwierig festzustellen ist, wie hoch der Schaden ist, kann man vielleicht in einer Pauschalsumme als Schadenersatz zahlen, aber das beantwortet nicht die Frage der Kausalität. Also da bleibt der Gerichtshof relativ vage und die Befürchtung von manchen Richtern, also Betonung auch männlichen Richtern war, dass man hier auch eventuell Staaten ermutigt, zu versuchen, Schadenersatz geltend zu machen in einer oder anderen Form, aber dass man eigentlich rechtlich noch gar keine Antwort auf diese Frage hat oder zumindest dieses Rechtsgutachten da keine Antwort liefert. Also dass es möglicherweise missverstanden wird, diese Ärger omnes Natur, dass man eben alle ein Interesse daran haben. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass immer Schadenersatz erfolgt. Also es kann auch einfach nur eine Feststellung, dass ein Staat völkerrechtliches Unrecht begangen hat, wird ja sehr oft auch als Form der Wiedergutmachung festgehalten und das wird viele Staaten vielleicht dann nicht glücklich machen. Also es geht nicht immer um Schadenersatz, aber...
Ich fand das insofern interessant, weil er bei den möglichen Beispielen, was ein Staat dann machen kann, eben so etwas nennt wie sich entschuldigen. So, tut uns leid, dass wir so viel Treibhausgase ausgestoßen haben. Oder ein anderes Beispiel, was Staaten machen können, ist, dass sie ihr Bildungssystem ein bisschen anpassen, um für den Klimawandel zu sensibilisieren. Wir denken reflexartig da natürlich daran, dass Staaten Geld wollen oder eben Investitionen in Infrastruktur oder dass die Infrastruktur wiederhergestellt wird, wenn die durch Naturkatastrophen zerstört wurde oder eben Tuvalu und Vanuatu und anderen Small Island Development States, dass die vielleicht auch ein neues Gebiet bekommen, wo ihre Menschen dann auch leben können und eben nicht Teil werden von einem neuen Volk oder einem anderen Volk, sondern als solches Volk auch ihre Selbstbestimmung haben und eine Einheit bleiben können, irgendwo anders vielleicht, und trotzdem noch immer ihren untergegangenen Inselstaat haben als Sehnsuchtsort und sich nicht assimilieren müssen. Und wir denken aber gleichzeitig, und das dachte ich mir jetzt auch, vielleicht denken sich das manche Hörerinnen und Hörer, wir denken da jetzt die ganze Zeit aber, ja, kann jetzt ein Staat einen anderen klagen? Aber wenn du das so sagst oder was du eben gesagt hast, das bezieht sich ja nicht immer nur auf Klagen. Das kann ja auch sein, dass ein anderer Staat einfach anklopft quasi bei dem anderen und dann sagt, Leute, wir fordern von euch eben Schadenersatz oder sonst etwas, eine Entschuldigung oder Unterstützung in Form von Entwicklungszusammenarbeit. Aber das sind ja nicht immer notwendigerweise Gerichtsverfahren. Das vielleicht auch nur kurz zur Klarstellung. Wir denken reflexartig, wenn wir das Wort Schadenersatz hören, an Klimaklagen und eben an Gerichtsverfahren, wo das zugesprochen wird. Aber da geht es ja auch um ganz banale Formen von zwischenstaatlicher Zusammenarbeit, wo ein Staat bei einem anderen anklopft und auf dem Wege der Diplomatie versucht, Geld zu bekommen oder zumindest eine Anerkennung zu bekommen dafür, dass ein Industriestaat einen größeren Anteil am Klimawandel hat. Und da möchte ich auch noch kurz einen Punkt hervorheben, den wir noch nicht angesprochen haben. Dieses berühmte, zumindest im Umweltvölkerrecht berühmte Prinzip der Common but Differentiated Responsibilities. Also gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Dass natürlich ein kleines Land, das vielleicht gar keine Industrie hat, natürlich auch irgendwo eine Verantwortung hat in Sachen Klimawandel. Aber die geht natürlich nicht so weit wie die von den USA, China, Indien, Russland und der EU als Ganze und Brasilien, um die großen Emittenten, die großen Industriestaaten hier zu nennen, die aufgrund ihrer Industrien und Größe eben einen größeren Anteil haben, dass sie natürlich mehr machen müssen. Also es ist eine Sache für alle, aber nicht alle müssen sich gleichermaßen um diese Sache kümmern, weil auch nicht alle gleichermaßen daran schuld sind, dass wir gerade diese Misere in Sachen Klimawandel haben. Also Common but Differentiated Responsibilities, das wollte ich auch noch ganz kurz auch anmerken, weil das eben so ein wichtiges Prinzip ist, im Allgemeinen beim Umweltvölkerrecht, aber im Besonderen bei Fragen des Klimawandels.
Du erwähnst es ganz richtig, also genau dieses Prinzip und auch das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung, das sind, glaube ich, schon Prinzipien, also die betont der Internationale Gerichtshof auch als Auslegungsprinzipien, aber ich finde, die müssen auch im Bereich der Staatenverantwortlichkeit zu tragen kommen. Und das ist etwas, was er zum Beispiel gar nicht dann erwähnt. Also er wendet diese Prinzipien nicht besonders klar, aber zunächst mal bei den primären Normen an, beim Völkervertragsrecht, und sagt auch, wir müssen das alles integriert betrachten durch das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung. Aber er geht zum Beispiel überhaupt nicht darauf ein, ob das dann nicht bei der Schadenersatzbemessung dann vielleicht doch auch eine Rolle spielen könnte, dass man hier dann vielleicht von einer ganz strengen Regel der Intertemporalität absehen könnte, dass man eben schon sagen könnte, ein Staat des globalen Nordens, wie Großbritannien, die natürlich quasi die Industrialisierung da auch eingeleitet haben, da muss man schon diesen gesamthistorischen Konnex und auch diese Gesamtmenge an Emissionen, die Großbritannien seitdem verursacht hat oder ausgestoßen hat, vielleicht auch mit berücksichtigen bei einer möglichen Forderung auf Wiedergutmachung. Also egal, was es dann genau ist. Es muss ja nicht Schadenersatz sein, es können auch andere Formen sein, wie du erwähnst. Aber da erwähnt er gar nicht, ob diese Prinzipien da auch zur Anwendung kommen sollten. Also ist, glaube ich, schon auch eine Lücke des Gutachtens.
Genau, weil du eben mehrfach Intertemporalität gesagt hast und ich mir dann jedes Mal dachte, das ist vielleicht auch so ein Begriff, der nicht jedem geläufig ist, nicht jeder Hörerin geläufig ist. Damit meint man eben, dass es eine zeitliche Dimension dabei auch gibt und es nicht nur darum geht, was jetzt gerade passiert, weil das ist ja auch ein Punkt. Er hat ja eben bei der Beantwortung der zweiten Frage gesagt, dass man eben auch den rechtswidrigen Akt einstellen muss und gegebenenfalls eben auch klarstellt, dass man ihn nicht wieder aufnehmen wird, dass er nicht weitergehen wird, er nicht irgendwann später wieder anfangen wird. Aber da gibt es eben eine zeitliche Dimension und diese zeitliche Dimension kann bis ins 19. Jahrhundert, bis zum Beginn der industriellen Revolution zurückreichen. Und dann kann man sich auch wirklich, das finde ich sehr interessant, fragen, ja, sind nicht die Briten an allem schuld? Zynisch formuliert, ja, weil mit denen hat das ja begonnen und davor gab es sehr, sehr viele Probleme auf der Welt, aber der Klimawandel war zumindest keins. Jetzt haben wir Probleme, die wir im 19. Jahrhundert hatten, nicht mehr, aber dafür neue Probleme. Und jetzt ist die Frage, ob es da Altlasten gibt oder ob jetzt die Industriestaaten sagen können, naja, schauen wir auf das, was in den letzten 5 Jahren oder 10 Jahren passiert ist. Ich finde, jetzt rein rechtlich gedacht, wäre wahrscheinlich der Anknüpfungspunkt die 1990er Jahre, weil da war einerseits der globale Konsens zum Klimawandel und andererseits Konferenz von Rio 1992, das Klimarahmenübereinkommen. Also da ist das, wo ich glaube, wo man am ehesten diesen Anknüpfungspunkt machen kann, für eine allgemeine Verpflichtung gegen den Klimawandel aufzutreten. Aber ich sehe, du hast einen skeptischen, ich sag's auch den Hörerinnen und Hörern, Jane hat mich ein wenig skeptisch angesehen.
Also die Verpflichtung ist vielleicht dann entstanden, vielleicht auch schon in den 1980ern.
Ja, nachhaltige Entwicklung war 1987, ja. Okay, dann gehen wir zum Business, nehmen wir also Stichdatum 1987 oder 1982.
Das Gutachten erwähnt auch Dokumente von Anfang der 80er, also von
der WMO, der Weltmeteorologieorganisation.
Genau, Anfang der 80er. Aber das löst ja dann trotzdem nicht die Frage. Also wenn du jetzt feststellst, ein Staat hat eben gegen seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel verstoßen, für wie viel ist er tatsächlich dann verantwortlich?
Aber dann ist er ja retroaktiv für etwas verantwortlich, das damals noch nicht rechtswidrig war. Es war in den 80er Jahren noch nicht rechtswidrig, CO2 en masse zu emittieren.
Genau, aber ist das dann nicht ein Problem, jetzt, wenn ich jetzt Tuvalu oder Fiji bin und ich bin ein kleiner Inselstaat und der Meeresspiegel steigt so weit an, dass ich mein Heimatterritorium verlassen muss und gleichzeitig durfte ich oder konnte ich lange aufgrund von dem, wie ungerecht die Welt auch ist, nicht adäquat mich entwickeln, dann fällt einfach ein Großteil der Emissionen, die schon in der Atmosphäre sind, dann fällt das einfach aus der Berechnung raus. Nämlich, ich glaube, das IPCC berechnet, dass ungefähr 50% oder 58% vor 1990 entstanden sind, diese Emissionen, und der Rest eben ab 1990.
Ich denke halt rein rechtlich und habe Bauchweh dabei, wenn man auch strafrechtlich jetzt zum Beispiel gedacht, wenn man sagt, ja, wir verurteilen euch jetzt für ein Verbrechen, das zum Zeitpunkt der Tatbegehung noch kein Verbrechen war. Und jetzt ziehen wir euch für etwas zur Verantwortung, das ihr aber rein völkerrechtlich gesehen durchaus machen konntet. Ihr konntet, wie auch immer ihr wolltet und wie viel ihr wolltet, an Treibhausgasen emittieren, weil so richtig hat man erst in den 80ern und 90ern darüber überhaupt zu sprechen begonnen. Und wann sich dann überhaupt Verpflichtungen herausgebildet haben, ist nochmal eine andere Frage. Also rein rechtlich gedacht.
Aber der Schaden ist jetzt entstanden. Ich weiß nicht, es geht ja auch gar nicht darum festzustellen, dass Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts völkerrechtliches Unrecht begangen hat. Das ist eine andere Frage. Es ist nicht unbedingt, aus meiner Perspektive, nicht unbedingt dann rückwirkend, wenn man dann auch die Emissionen, die Anfang des 20. Jahrhunderts, von denen Großbritannien ja auch noch immer profitiert und die eben den Stand der Entwicklung in Großbritannien auch, also entschuldige, dass ich immer das Beispiel Großbritannien nehme.
Es ist aber ein besonders plakatives, das ist schon okay und die Briten werden es überleben.
Die genau, dass man diesen Anteil dann auch noch mitberechnet. Weil andererseits, ich fände es wäre eben auch schwierig, wenn wir uns nur die Emissionen ab 1990 anschauen und dann Staaten, die eben noch nicht diesen hohen Entwicklungsstand hatten, wie zum Beispiel China oder Indien, und die jetzt ja nach dem Klimaregime sich entwickeln dürfen. Das ist ja verankert im Klimaregime, dass diese Staaten eben angesichts von Common but Differentiated Responsibility, dass sie sich entwickeln dürfen und weiter Emissionen produzieren dürfen und vor allem auch noch weiter in ihrem Emissionskontingent nach oben gehen dürfen, noch nicht die Null erreichen müssen, also nicht so schnell wie schon entwickelte Staaten. Und wenn wir nur ab 1990 die Emissionen dann mit berücksichtigen, glaube ich, würde das Bild auch verzerren. Und deswegen eben, weil du vorhin dieses Prinzip komplett richtig erwähnt hast, Common but Differentiated Responsibility, finde ich, muss auch im Rahmen der Staatenverantwortlichkeit eventuell da eine besondere Rolle spielen, was aber das Gutachten eben nicht bespricht. Also deswegen schade, dass es da nicht weitergegangen ist.
Das große Problem, das ich dabei habe, und jetzt sind wir zum Abschluss bei der Frage, die uns Völkerrechtler immer beschäftigen muss und auch oft quält, ist natürlich auch dann, wie bringst du die großen Industriestaaten dazu, das überhaupt anzuerkennen? Also jetzt gehen wir zurück zu unseren Freunden, den Briten, zu sagen, ja, weil ihr im 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution schon massiv beigetragen habt, man hat es nur noch nicht gewusst und noch nicht gesehen, müsst ihr jetzt auch einen größeren beispielsweise und vor allem Schadenersatz leisten als andere. Ja, jetzt bring mal deine britische Regierung dazu, das auch so anzuerkennen. Und ich rede jetzt noch gar nicht von den USA und von China und von Indien. Also in Indien wird man wahrscheinlich, vielleicht erinnerst du dich an das Interview mit dem Außenminister bei Armin Wolf, dieses neue Selbstbewusstsein. Also ich wage zu behaupten, wenn der jetzt noch einmal bei Armin Wolf sitzt, wird er sagen, Moment einmal, wir waren mal bis zum Ende vom Zweiten Weltkrieg nicht einmal unabhängig, dann hatten wir lang genug Schwierigkeiten und jetzt fangen wir endlich an, richtigen wirtschaftlichen Aufschwung zu erleben und jetzt auf einmal kommt ihr daher und sagt, wir dürfen nicht mehr so viel emittieren und müssen vielleicht noch anderen Staaten Schadenersatz leisten. Ihr im Westen habt den meisten Anteil gehabt und jetzt auf einmal sollen wir da auch zahlen. Wir wollen uns eigentlich nur entwickeln. Wir müssen unsere Leute in erster Linie aus der Armut rausbekommen und dann können wir überhaupt erst reden über Klimawandel. Also oder eben über Schadenersatz für andere. Den Klimawandel spüren sie ja eh auch stark, aber den Schadenersatz für andere. Die würden sagen, ihr im Westen müsst jetzt mal den Schadenersatz leisten. Die USA, Europa und die Briten. Die Inder, gerade die würden sagen, und die Briten, okay, da können wir wieder d'accord gehen. Also könnte man vielleicht in Allianz eingehen, alle gegen die Briten, ja. Die kommen halt nicht gut weg in dieser Folge.
Aber sofern die Staaten ja auch ausreichende Maßnahmen setzen, um eben Klimaschutz umzusetzen und auch zu finanzieren. Also auch das wird betont, dass die Verpflichtung von Staaten, auch finanziellen Beitrag zu leisten für Staaten, die eben sich das noch nicht leisten können, Klimaminderungs- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu setzen, dass das schon eine starke Verpflichtung ist. Und wenn wir uns anschauen, auf internationaler Ebene die Töpfe, die eingerichtet werden für Loss and Damage, aber auch für diese finanzielle Unterstützung, die sind relativ leer. Also Staaten verwehren sich da auch ihren finanziellen Beitrag zu leisten, dass eben andere Staaten hier auch die notwendigen Maßnahmen setzen. Also wenn Staaten zumindest diesen Teil mitnehmen aus dem Gutachten, dass das eine rechtliche Verpflichtung ist, das ist keine
Absichtserklärung, politischer Natur.
Keine politische Absichtserklärung, ganz genau. Sondern das ist tatsächlich eine rechtliche Verpflichtung, dann gibt es vielleicht auch gar nicht die Klagen.
Was ist die rechtliche Verpflichtung? Nochmal auf den Punkt gebracht.
Einen angemessenen finanziellen Beitrag zu leisten, vor allem als Staat des globalen Nordens, der schon profitieren durfte durch einen übermäßigen Emissionsausstoß und den Stand der Entwicklung, den wir haben, eben auf Kosten des Klimabudgets, also des Emissionsbudgets, schon erreicht hat.
Jetzt zum Abschluss noch die große Frage. Und die ist die, die mir auch öfter gestellt wurde und sicher auch noch weiter wird, kommen jetzt ganz viele Klimaklagen. Also Klimaklage im Allgemeinen kann man ja auch dazu sagen. Also es sind ja alle Formen von gerichtlichen Verfahren, die in irgendeiner Weise in Sachen Klimawandel Staaten dazu bringen sollen, etwas zu tun. Und jetzt Klimaklagen im engeren Sinne, dass jetzt entweder Staaten sich gegenseitig klagen oder in erster Linie Individuen Staaten klagen, die jetzt sagen, so, jetzt ist da dieses Gutachten, bei allen Schwierigkeiten und Problemen, die wir gerade angesprochen haben, hat es trotzdem einige Klarstellungen gebracht, vor allem eben, dass Staaten Verpflichtungen haben, gegen den Klimawandel etwas zu tun und nicht nur Lippenbekenntnisse zu äußern, sondern wirklich aktiv durch finanzielle Beiträge, durch Reduktion ihrer Treibhausgase und so weiter und so fort, dass jetzt Einzelpersonen sagen, gut, ich möchte jetzt klagen, eben in Indien. Gegen Indien zum Beispiel. Oder ich versuche zu klagen in China, damit die mehr tun. Oder in den USA oder in der EU oder wo auch immer.
Also auf internationaler Ebene hat man noch immer das Problem, man muss ja ein geeignetes Forum finden. Also für eine Einzelperson Indien oder China zu verklagen, könnte international relativ schwierig sein.
Forum heißt eben genau Gericht, eine gerichtliche Instanz. Im Englischen spricht man doch einfach von Forum Shopping, also man schaut, wo geht man hin, um die Klage einzureichen.
Das Rechtsgutachten kann natürlich innerstaatlich für Klimaklagen durchaus relevant sein. Also es erleichtert für viele einfach darzulegen, dass diese Verpflichtungen tatsächlich rechtlicher Natur sind, was die Mindestverpflichtungen sind, das hält das Klimagutachten alles schön fest. Und da kann ich mir vorstellen, dass es innerstaatlich da mehr und mehr Klimaklagen geben wird, sofern Staaten eben weiterhin so wenig ambitioniert sind, wie sie sind. Aber auf internationaler Ebene sehe ich, wie gesagt, noch immer wenig Foren, die nicht mit den Zuständigkeitsproblemen zu kämpfen hätten. Und auch zwischen Staaten. Also zunächst mal muss man ja auch eine Zuständigkeitsklausel da festmachen im Pariser Abkommen und in der UN-Rahmenkonvention. Gibt es eine Zuständigkeitsklausel für Schiedsgericht oder für sogar den internationalen Gerichtshof? Aber da müssen Staaten aktiv dem zustimmen und bis jetzt hat das nur die Niederlande.
Die ja, wie der Name schon sagt, auch betroffen sind und dementsprechend, was das Thema angeht, auch relativ progressiv sind. Jetzt zum Abschluss trotzdem noch zwei Dinge. Das erste ist, wir haben jetzt mehrfach gesagt, dass der Internationale Gerichtshof klargestellt hat, dass es Verpflichtungen gibt für Staaten in Sachen Klimawandel. Aber welche sind das genau? Weil so präzise war er meiner Meinung nach jetzt auch nicht. Er hätte zum Beispiel auch logischerweise, weil er das gar nicht kann, keine ganz konkreten Reduktionsverpflichtungen festgelegt, weil die sind ja nicht einmal im Pariser Klimaübereinkommen. Das dachte ich mir damals, wie Donald Trump das so scharf kritisiert hat. Er hat da suggeriert, als würden da die USA, ich weiß nicht wie stark, jetzt reduzieren müssen. Aber das steht ja gar nicht drin im Pariser Klimaübereinkommen. Es ist ja gerade deswegen, weil man möglichst viele Vertragsparteien haben wollte, weil man wollte, dass möglichst viele Staaten beitreten, vor allem, dass das Klimaübereinkommen überhaupt in Kraft tritt. Diese 55% des globalen Ausstoßes müssen ja abgedeckt werden. Also es müssen so viele Staaten dabei sein, dass 55% des globalen Klima, also des globalen CO2-Ausstoßes abgedeckt sind. Und konkret steht aber jetzt nicht, und wir haben vorhin kurz gesprochen über Kyoto, da war das ja noch konkretisiert, aber im Pariser Klimaübereinkommen gibt es zwar diese nationalen Klimapläne, aber da steht jetzt nirgendwo drin, ihr müsst um 10, 20, 30, 50% kürzen oder was auch immer. Also was sind jetzt genau die Verpflichtungen, die Staaten haben, die der Internationale Gerichtshof für sie bekräftigt hat? Er hat gesagt, es gibt Verpflichtungen, aber welche sind das?
Also im Rahmen vom Pariser Abkommen sagt er, dass Staaten die höchste Ambition an den Tag legen müssen, um im Rahmen ihrer national festgelegten Beiträge insgesamt, das ist eine kollektive Verantwortung, diese 1,5 Grad zu erreichen. Also deswegen, es gibt diesen Global Stocktaking-Prozess, der alle paar Jahre stattfindet, wo dann eben auch
so eine Art Kassensturz.
Kassensturz, wo man sich versucht auszurechnen, ob diese national festgelegten Beiträge, ob die ausreichen, um diese 1,5 Grad zu erreichen. 2023 wurde festgestellt, dass es nicht reicht. Also Staaten müssen immer wieder und mit höchster Ambition, also das ist zwar nicht dem Pariser Abkommen selbst so stark als rechtliche Verpflichtung formuliert, aber das sagt der Internationale Gerichtshof nichtsdestotrotz. Das ist Teil dieser Sorgfaltspflicht. Dass das auch eine rechtliche Verpflichtung ist, müssen sie hier diese Zielsetzungen stetig nach oben schrauben. Also das ist mal eine ganz klare Verpflichtung, die aus dem Völkervertragsrecht abgeleitet wird. Aber insgesamt hält er eben fest, dass eine stringente Sorgfaltspflicht für Staaten sowohl unter Völkervertragsrecht gibt, als auch unter Völkergewohnheitsrecht.
Ich möchte zum Abschluss noch eine entscheidende Passage vorlesen, wo er eben noch einmal oder eben ganz abschließend festgehalten hat, dass das trotzdem, trotz der Besonderheit dieses Verfahrens, was er ja auch bekräftigt hat, dass das in dieser Form einzigartig war, aber dann eben noch trotzdem gesagt hat, dass das Völkerrecht hier eine durchaus wichtige Rolle spielt, aber nicht die entscheidende. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch einmal ganz kurz vorlesen. Before concluding, the court recalls that it has been suggested that these advisory proceedings are unlike any that have previously come before the court. At the same time, as the court concluded earlier, the questions put to it by the General Assembly are legal ones, and the court, as a court of law, can do no more than address the questions put to it through and within the limits of its judicial function. This is the court's assigned role in the international legal order. Und das jetzt ganz wichtig. However, wie auch immer, the questions posed by the General Assembly present more than a legal problem. Doppelpunkt. They concern an existential problem of planetary proportions that imperils all forms of life and the very health of our planet. International law, whose authority has been invoked by the General Assembly, has an important but ultimately limited role in resolving this problem. A complete solution to this daunting and self-inflicted problem requires the contribution of all fields of human knowledge, whether law, science, economics, or any other. Above all, a lasting and satisfactory solution requires human will and wisdom at the individual, social, and political levels to change our habits, comforts, and current way of life in order to secure a future for ourselves and those who are yet to come. Das ist eine nicht rechtliche, fast schon philosophische Stellungnahme und ich finde die vor allem deswegen wichtig und deswegen habe ich sie auch vorgelesen, weil der Internationale Gerichtshof, die Richter und Richterinnen bekräftigt haben, dass sie durchaus eine Rolle spielen und ihr Fachgebiet durchaus eine Rolle spielt, aber eben nicht das Entscheidende sein wird, weil die Verpflichtungen gibt schon alle. Jetzt geht es darum, die auch einzuhalten und umzusetzen.
Ganz genau. Also ich glaube, dieser Absatz spiegelt sehr gut wieder einerseits die Position vom Internationalen Gerichtshof zwischen dieser juristischen Utopie, dass internationale Gerichte alles lösen können. Können sie nicht. Sie können einen wesentlichen Beitrag leisten und sie können vor allem versuchen oder die Hoffnung hegen, dass zumindest die rechtlichen Scheinargumente von Regierungen, die gerne oftmals behaupten, das ist alles nicht verbindlich oder es ist keine verbindliche Vorgabe, dass man Emissionen eben reduzieren muss, diese Argumente.
Oder, und das ist auch eins, das ich bekräftige, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber in dem Zusammenhang möchte ich das trotzdem nochmal bekräftigen, auch zu sagen, eben weil sich feststellen lässt, welcher Staat welchen Anteil hat, man nicht einfach sich rausreden kann, indem man sagt, ja, aber Klimawandel ist etwas, was alle gemeinsam machen und deswegen ist niemand individuell schuld, beziehungsweise niemand kann individuell zur Verantwortung gezogen werden. Das hat er ja auch explizit und klar zurückgewiesen.
Ja.
Also, auch wenn alle schuld sind, heißt das nicht, dass im Umkehrschluss dann keiner zur Verantwortung gezogen werden kann.
Ja. Ganz genau, jeder Staat ist schuld.
Aber common but differentiated, nicht jeder
common
ist gleich.
Common but differentiated.
Genau, und das finde ich ist auch so wichtig daran, dass zumindest ein paar Mythen jetzt da noch einmal eindeutig zurückgewiesen worden sind und vielleicht hat er jetzt nicht unbedingt den Weg geebnet für Klagen, aber zumindest diesen Pfad, den er schon vor längerem beschritten hat, mit dem Kapchikova-Nojmarosch-Fall, diesem ersten Klimafall, oder nicht Klima, diesem ersten Umweltfall beim Internationalen Gerichtshof, wo auch Sustainable Development ja eine entscheidende Rolle unter anderem gespielt hat, diesen Pfad geht eher konsequent weiter. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Gerichte immer öfter diese letzten Bastionen der Vernunft sind. Nicht alle Gerichte, aber zumindest so einige Gerichte, wo jetzt alles so politisiert wird, aber gleichzeitig, und das ist wieder das, wo ich nicht mehr ganz so positiv dann bin, wenn sie den Ball zurückspielen, was sie ja müssen, zur Politik, und wenn ich dann wieder an die Politik denke, dass wir in den Händen von, wir wissen eh schon alle, wem aller sind, wenn es um den Klimawandel geht, bringt mich dann dazu, dass ich leider keine positiven Schlussworte für die Hörerinnen und Hörer habe. Aber vielleicht hast du ja welche. Du bist mehr Optimistin als ich.
Ja, dieser Optimismus ist 2025 leider verschwunden.
Zwing dich dazu. Oder auch nicht.
Das Positive ist, dass es doch einen, ich würde sagen, einen breiten Konsens, es ist fast unstrittig, dass wir einen menschengemachten Klimawandel haben und dass wir handeln müssen. Also wir sind in einem Klimanotstand und das ist etwas, was weltweit tatsächlich wahrscheinlich alle Vernünftigen anerkennen. Das ist positiv, dass wir dieses Vertrauen in die Wissenschaft da noch haben. Aber ja, die handelnden Akteure, die hier die entscheidenden Schritte setzen müssen, sind letztendlich dann doch in der Politik zu verorten und dort sitzen leider nicht besonders mutige oder bis hin zu eher wahnsinnigen Menschen, die hier wahrscheinlich nicht sehr viel aus diesem Gutachten mitnehmen.
Die wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, dass es dieses Gutachten überhaupt gibt. Jane, es war eine lange, aber sehr, sehr wichtige und sehr, sehr interessante und informative Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über das Klimawandelgutachten vom Internationalen Gerichtshof und ganz allgemein das klimawandelbezogene Völkerrecht zu sprechen. Und auch danke im Namen aller Hörerinnen und Hörer, dass du hier bei Recht politisch für diese Sonderfolge zu Gast warst.
Sehr gerne und danke nochmal für die Einladung.
Ja, und damit sind wir einmal mehr am Ende einer Recht politisch Folge angelangt. Ich möchte die Gelegenheit jetzt wie so oft nützen, um euch zu danken für die Unterstützung, für das Teilen von Folgen, für das Kommentieren von Folgen und auch für das Feedback geben zu den Folgen und natürlich vor allem denjenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen, weil neben Serverkosten oder Kosten für Mikrofone, für Kabel und dergleichen fallen seit genau dieser Folge auch Kosten an für die Nachbearbeitung. Ich habe das sehr lange selbst gemacht, manuell. Ich bin echt nicht geübt darin. Das haben vielleicht vor allem die Tontechnik-Freaks von euch manchmal rausgehört, dass der Sound nicht glasklar oder 1A war und ich habe das jetzt ausgelagert auf eine KI. Also ich habe die Jane schon physisch getroffen, wir haben ganz normal miteinander gesprochen, aber die Nachbearbeitung, diese Rs und As oder das Rauschen und dergleichen, das hat jetzt eine KI herausgenommen oder eben nachbearbeitet. Das kostet aber ein wenig Geld und deswegen bin ich umso dankbarer all denjenigen, die diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Er bleibt werbefrei, er bleibt auch kostenfrei für euch verfügbar, aber trotzdem der Aufruf und diejenigen, die diesem Aufruf nachgekommen sind, zu unterstützen, ein riesengroßes Dankeschön. Das ermöglicht mir jetzt, diesen Podcast vielleicht auch noch häufiger zu veröffentlichen, Folgen zu veröffentlichen, noch häufiger zu betreiben und am Leben zu erhalten. Riesengroßes Danke dafür an diejenigen, die ihn schon unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen. Und in diesem Sinne bleibt mir jetzt nur noch meine übliche Schlussformel auszusprechen. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.